Der Fluss stürzt. Der Fluss stürzt. Sich streckend und schreckend und weckend und leckend und rollend und krollend und schmollend und tollend, sich miegend und biegend und fliegend und ziegend, sich bäumend und schäumend und säumend und träumend, erhitzend und blitzend und glitzernd und spritzend, umkehrend, verheerend, empörend, zerstörend, sich hebend und schwebend und strebend und bebend und wallend und knallend und hallend und schallend und so nimmer endend zur Tiefe sich wälzend und Ton und Bewegung auf ewig verschmelzend und alles auf einmal und alles vorüber im rauschenden Chor. Und so nennen wir den Canyon von Lodore. Ich möchte Sie ganz herzlich im Namen des Hauses der Kulturen der Welt begrüßen zum diesjährigen Fest der Shortlist und der Verleihung des 10. Internationalen Literaturpreises. Insbesondere heiße ich alle international und national gereisten Autorinnen und Übersetzerinnen herzlich willkommen. Die Namen kommen noch. Anouk Arutpragasam und Hannes Meyer, Maxim Osipov und Birgit Veit, Ivana Seiko und Alida Bremer, Eliot Weinberger und Beatrice Fassbinder und Claudia Steinitz und Nicola Denis. Leider konnten Virginie Despentes und Eric Vuillard nicht kommen. Stattdessen wird Aurélie Morin den Text von Virginie Despentes, übersetzt von Claudia Steinitz, lesen und die Diskussion zu Eric Vuillard wird von dem Verleger Andreas Rötzer zusammen mit der Übersetzerin Nicola Denis und Jens Hillier als Juror geführt. Auch Sie seien herzlich willkommen. Das Zitat, das wir gerade gehört haben, stammt aus dem Buch Vogelgeister von Eliot Weinberger. Es ist Teil eines Textes, der mit Eine Fahrt auf dem Colorado 1869 überschrieben ist. Hier wird eine Flusspassage sowohl in Sprache wie in Szene gesetzt. Es ist die Grundgeste des Poetischen, an die der vor kurzem verstorbene saarländische Schriftsteller Ludwig Harig unter Verweis auf das Johannesevangelium erinnert. Zitat: Im Anfang war das Wort. Und er, Ludwig Harig, fuhr fort, Zitat: Meine Damen und Herren, bitte missverstehen Sie diesen Satz meiner kleinen Rede nicht als schmeichelhaftes Geschwätz eines Trittbrettfahrers, der sich um jeden Preis zur Ehre Gottes auf die Weisheit der Bibel berufen möchte. Verstehen Sie es bitte als Arbeitshypothese für eine Welterzählung. Die zitierte Passage aus den Vogelgeistern ist eine solche Welterzählung. Der Fluss wird durch die Bilder und den Rhythmus der Sprache erschaffen. Die Materialität der Wörter, ihre Aneinanderreihung erzeugen im Rhythmus des Lesens den Kampf des Flusses in dem engen Canyon. Die Passage endet mit der Benennung des Ortes, die dem Bezeichnung als Gottes bei der Erschaffung der Welt entspricht. Weltherstellung und Weltbenennung sind in eins gesetzt. Es überrascht deshalb nicht, dass Weinbergers Buch nach einer Hymne mit einer Erzählung der Genesis beginnt. Dabei geht er verschiedene Versionen der Genesis, insbesondere der Geschichte von Adam und Eva, durch. Eine armenische, eine georgische, eine arabische, eine deutsche und zeigt auf, wie sich diese Erzählung über die Jahrhunderte hinweg verändert. Die Welterschaffung durch das Wort fand nicht nur einmal statt, sondern findet immer wieder statt. So ist dann auch das ganze Buch zu lesen als eine Polyphonie verschiedener Weltschöpfungen, die immer von neuem beginnen, verschiedenen Zeiten und Kulturen angehören. Damit steht Weinbergers Buch auch exemplarisch für das Fest der Literatur, das wir in Form des Internationalen Literaturpreises dieses Jahr zum 10. Mal feiern. Es ist ein Fest in schwierigen Zeiten, in Zeiten des sprachlichen Zerfalls und Zeiten des Verlustes gemeinsamer Welten. Es sind Zeiten, in denen die Sprache und die Welt von Neuem aufgebaut und erfunden werden muss, wie Salman Rushdie unlängst feststellte. Es sind Zeiten des Krieges. Zitat: Granatsplitter hatten von der Hand und dem Unterarm nur noch eine weiche, formlose Masse gelassen, aus der es hier und da auf den Boden tropfte, die an anderen Stellen gerann und überall sonst verkohlt war. So beginnt der Roman die Geschichte einer kurzen Ehe. Anuk Arutbargasam konfrontiert uns darin mit einer von brutalster Gewalt und größtem Leid geprägten Kriegssituation, die er kühl und distanzierend beschreibt. Dem sezierenden Blick des Erzählers begegnen Menschen, die in der Gewaltszenerie herumirren oder nur noch als Automaten funktionieren. Es ist eine im wahrsten Sinne unmenschliche Situation, in der soziale Regeln und Sitten verloren gegangen sind. Eine Ausnahmesituation, in der die Menschlichkeit erst wieder dem Leid und Schmerz abgerungen werden muss. Und so kontrastiert Arutbargasam diese aus der Distanz beschriebene soziale Wüste mit der Poesie der Begegnung zwischen zwei Menschen, die sich zunächst über Blicke, dann über Dialoge und schließlich über eine Heiratsszene einander annähern. Es sind Zeiten neuer Konfrontationen und Auseinandersetzungen, in denen der bisherige Konsens der Gesellschaft aufgekündigt wird. Vor diesem Hintergrund gewinnt Eric Vuillards Auseinandersetzung mit der Machtentfaltung des deutschen Nationalsozialismus in den 30er Jahren eine bedrückende Aktualität. In die Tagesordnung kondensiert Vuillard mit den Mitteln des Films die Geschichte von 1933, dem Jahr der Machtergreifung, bis 1938, dem Jahr der Münchner Konferenz, auf wenige Bilder, in denen von den Nazis ein großer Bluff inszeniert wird. Es ist eine Geschichte der Frechheit, in der die Nazis die Trägheit und Selbstgefälligkeit ihrer Gegenspieler nutzen und sie entweder als Staffage an die Wand spielen oder sogar zu Mitspielern umfunktionieren in einem Spiel, das allein die Akkumulierung von Macht durch die Nazis zum Ziel hat. Es ist eine Zeit, in der zwischenmenschliche Beziehungen zerbröckeln oder zerreißen. So entwickelt sich in Ivana Saikos Buch mit dem Titel Liebesroman das genaue Gegenteil, nämlich ein Anti-Liebesroman. Während in der Außenwelt des Paares der Kapitalismus Einzug hält, indem sie nicht wirklich einen Platz haben, entkleidet ihnen in der Innenwelt ihrer vier Wände das gemeinsame Leben. Saiko führt uns ein Kammerspiel vor Augen, in dem zwei Menschen vor einer Außenwelt fliehen, die sie buchstäblich nicht mehr bezahlen können, und dabei ihre Wohnung in eine Kampfzone verwandeln, in der sich sein Alkoholismus an ihrer Wut aufreibt. Ihre empfundenen Dysfunktionalität in der Außenwelt entspricht eine außer Kontrolle geratene Aggression in der gemeinsamen Innenwelt. Es ist eine Zeit, in der die Sinnzusammenhänge verloren gehen. Zitat: Niemand kapiert irgendwas, aber jeder will sein Nugget. So spricht die Hyäne in der Jeanne de Ponts Roman Das Leben des Vernon Subutex, dessen Protagonist buchstäblich aus dem Leben fällt. Nicht in Südosteuropa, wie das Paar in Saikos Roman, sondern in einer der Hauptstädte des Westens, Paris. Subutex gehört zur Pariser Subkultur. Er war nicht reich, aber als Punkmusiker und Vinyldealer geachtet in einem Milieu, das geprägt war von Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Ein Countermilieu westlicher Kultur also, das sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geradezu als kultureller Jungbrunnen und als Ressource des westlichen Zivilisationsmodells etabliert hatte. Dann aber kommt das Internet und fegt seinen Plattenladen hinweg. Plötzlich findet sich Subutex auf der Seite der Verlierer wieder und verkauft die zusammengeklaubten Reste seines Ladens auf eBay. Er wird zum Protagonisten einer westlichen Mittelstandsgesellschaft, die sich zunehmend ihrer Zukunftsentwürfe eines noch besser desselben beraubt sieht. Neben den großen Umbruchprozessen geht das Leben an der Peripherie weiter. Es ist ein ganz normales Leben inmitten des täglichen Wahnsinns. Ein Herzkranker, der weniger den Tod fürchtet, als vielmehr, dass sich seine Frau und seine Geliebte zufälligerweise an seinem Bett im Krankenhaus begegnen. Eine tadschikische Gastarbeiterin, die den Imbisskunden, der sie vergewaltigen wollte, ersticht und mit dieser Tat die Imbissbesitzerin so beeindruckt, dass diese Muslima wird und eine Moschee im Dorf baut. Es sind diese Geschichten, die der Arzt und Schriftsteller Maxim Ossipow aus der russischen Provinz erzählt. Ihr Motto, egal was passiert, das Leben geht weiter. Zitat, die Nähe zur Medizin erlaubt einen, eng am realen Leben zu bleiben und gewährt einen besonderen Blick. Manchmal ist dieser Blick hart, keinesfalls sentimental, aber immer wohlwollend. Das hoffe ich zumindest. Lassen Sie uns in den nächsten Stunden gemeinsam in die Welt der Literatur eintauchen. Bevor wir das tun, möchte ich mich noch bei denen bedanken, die dieses Fest möglich gemacht haben. Das sind neben den Autorinnen und Übersetzerinnen, die zu Beginn genannt wurden, zunächst alle Jurymitgliederinnen, nämlich Verena Aufermann, Kathi Döbischer, Frank Heibert, Jens Hillier, Tobias Lehmkuhl, Daniel Medin und Daniela Seel. Sie haben nicht nur dieses Preisjahr und das Auswahlverfahren, sondern auch diesen Abend wesentlich mit uns gestaltet. Mein besonderer Dank gilt zudem dem Stifter dieses Preises, Jan Slowak. Es ist seinem Engagement zu verdanken, dass wir diesen Preis nun schon zum 10. Mal vergeben können. Die kontinuierliche Zusammenarbeit hat dazu geführt, dass der Preis zu einem festen Bestandteil der nationalen und internationalen Literaturszene geworden ist. Seit Beginn folgt dieser Preis der Einsicht, dass Literatur nicht in nationalen Kategorien gefasst werden kann, sondern sich in transnationalen Diskursen und Ökonomien bewegt. Denn trotz der national agierenden Buchmärkte ist Literatur von Migration und damit von international sprachlichen Stilen und Strömungen durchdrungen. Deshalb geht dieser Preis, der explizit ein Preis für übersetzte Gegenwartsliteraturen ist, davon aus, dass Literatur etwas Gemachtes ist, an dem auch die Übersetzerinnen maßgeblich beteiligt sind. Seit 9 Jahren gehen wir diesem Phänomen in immer neuen Formaten nach, um die Bewegungen und die Dynamiken der Macharten von Literatur zu verfolgen. Der Internationale Literaturpreis stellt also nicht unspezifische internationale Literatur vor, sondern solche Titel, die aus anderen Sprachen erstmals ins Deutsche übersetzt wurden. In diesem Jahr haben sich am Preisverfahren 64 Verlage beteiligt mit über 120 eingereichten Titeln und Übersetzungen aus 26 Sprachen. Eine Fülle an Einsendungen also, aus der unsere Jury 6 Titel für die diesjährige Shortlist nominiert hat. Auch den Verlagen, die mitgemacht haben, gilt last but not least mein besonderer Dank. Auch den Verlagen. Noch mein Dank gilt auch an die Dolmetscher, die diesen Abend hier übersetzen. Sie sind momentan nicht sichtbar, weil sie in Dolmetscherkabinen ganz da unten sitzen und sozusagen über Projektion mitverfolgen, was hier passiert. Sie sind ein ganz wesentlicher Bestandteil dieses Abends, weil, wie Sie gleich feststellen werden, denn man braucht Kopfhörer, um sozusagen die einzelnen Bereiche nachher mitverfolgen zu können. Im Wesentlichen, wenn Sie das Programmheft, falls Sie es noch nicht haben, sollten Sie sich besorgen, weil da der genaue Ablauf des Abends festgehalten ist, werden wir uns nach einem weiteren Teil aufteilen in 2 Teile, einen hier und einen hier. Hier finden im Wesentlichen die Materialgespräche statt, die hier benannt sind. Und hier finden eher Gespräche über, Diskussionen zu den einzelnen Büchern statt. Also nachher, wie gesagt, wird sich das aufteilen. Auch da ist es wichtig, einen Kopfhörer zu haben, damit man sich sozusagen an den richtigen Tisch einloggen kann. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Preisverleihung ungefähr um 21.30 Uhr stattfindet. Wir haben einen Blog wie letztes Jahr von Epitext zum Internationalen Literaturpreis und die jungen Leute werden auf Sie zukommen, eventuell Fragen stellen. Bitte nehmen Sie dieses Angebot wahr. Wir beginnen jetzt mit Hell is Round the Corner, Materialgespräche und Lesungen zum Titel von Virginie Despentes.